Ja, hallo Charles Kuno. Danke, dass ich dich interviewen kann. Wir sind hier beim Forum Erleuchtung in der Pause, ein bisschen improvisierten Platz. Ja, du bist hier, hier sind spirituelle Lehrer. Bist du auch ein spiritueller Lehrer?
Dann müssen wir den Begriff Wilfer schauen, was wir meinen damit, auch wenn es hier heißt, Erleuchtungskongress. Ich weiß nicht, woran erkennen, wer erleuchtet ist. Es gibt verschiedene Erkenntnisebenen und es ist fein, wenn wir in unserem Leben bestimmte Sachen erkennen, realisieren und dann neu daraus handeln. Und da merke ich schon, wenn wir heute hier sehr weise Geschichten erzählen, ich liege immer noch unter Konrad Adenauer, der mir noch halb zitiert wird, der sagte: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wenn ich heute eine neue Erkenntnis habe? Und ich liebe es, wenn wir weise Geschichten von uns geben, dass wir so 1%, mindestens 1 Promille überlassen, zu entdecken morgen, dass wir gar nicht geredet haben und heute was Neues dazu erkannt haben. Weil für mich geht die Reise immer weiter. Und wenn wir bei spirituellen Lehrern sind, für mich gibt es einen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität. Spiritualität ist wirklich, wo wir es vom Himmel letztlich auf die Erde bringen, ums Leben. Und da finde ich mich, ich sage immer provozierend, dem Urhippie, dem mit den Jesuslatschen, der sich Jesus nannte oder genannt wurde, verbunden. Er sagte: Nicht an ihrem esoterischen Geschwätz, sondern an ihren Früchten soll ihr sie erkennen. Und ich denke, wenn wir was erkannt haben im Sein, dann praktizieren wir das ganz automatisch.
Und die Frucht ist, dass du ein glückliches Leben führst.
Ja, aber das heißt nicht für viele, dass ich das Leben vermeide. Ich liebe es wirklich, ins Leben zu springen und die schönsten, verrückten Sachen zu machen, immer wieder aus dem Normalen rauszugehen und uns da drin zu erfahren und dann zu schauen, wie ist unser Sein, unser Verhalten oder wenn nicht Verhalten, unsere Aktion in dem, was im Leben uns begegnet. Also wenn uns jemand verlässt, können wir ins Drama gehen und meinen, jetzt endet die Welt. Das heißt, wir sind auf einer bestimmten Ebene verhaftet. Und natürlich, wenn sich jemand trennt von uns, können wir Schmerz empfinden. Aber wenn wir eine Fantasie draus machen, dass jetzt das Leben zu Ende geht, sollten wir gleichzeitig spüren, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und gleich zu untersuchen, warum trennt sich jemand von uns? Und womöglich ist es genau richtig. Und da merke ich, habe ich ein bisschen anderen Blick auf die Welt, als ich sonst bei vielen sehe. Ich sage, die schlimmsten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die scheinbar schlimmsten, sind unsere größten Geschenke. Weil ich glaube nicht, dass wir auf Erden sind, um in einem Zustand von Glückseligkeit zu sein. Meiner Meinung nach kommen wir aus dem Zustand der Glückseligkeit. Und es geht hier darum, hier diese Erfahrung zu machen und die wirklich auszukosten. Und die deutsche Sprache ist ja dann eine sehr weise Sprache. Also es geht darum, Erfahrungen zu machen, die wirklich zu durchleben, wirklich zu lernen, in den schwierigen Sachen neu zu sein, neu zu handeln, neu zu schöpfen, neu zu gestalten. Wenn die Erfahrung rund ist, sie wirklich von dem Schmerz zu befreien und die Erfahrung zu nehmen. Und nicht umsonst heißt es bei uns Erfahrungsschatz. Das ist was uns keiner nehmen kann, unseren Erfahrungsschatz. Und den müssen wir auch nicht mit uns rumschleppen. Für mich gehört der unsere Schatzkiste. Und wir können ja gerne in Bildern leben. Ich habe da so eine Automatik-Schatzkiste. Die gibt es beim Golffahren auch. Das Golfregel fährt immer mit dir mit. Du musst nichts machen. Und wenn du den Erfahrungsschatz brauchst, dann drückst du auf den Knopf und kannst zu ihm hingehen und kannst ihn nutzen. Und ich denke, unser Erfahrungsschatz steht uns unbegrenzt zur Verfügung. Zum einen können wir selber draus neu handeln und zum anderen können wir aus dem Erfahrungsschatz auch andere beglücken. Das heißt, wir können sie auch, wie du sagst, das ist vorhin spiritueller Lehrer, wir können sie eher als Begleiter begleiten. Wir können neben jemand sein. Der Lehrer ist ja bei uns, der frontal unterrichtet und den Leuten sagt, was falsch und richtig ist und wie das Leben funktioniert. Für mich sind wir letztlich zusammen auf der Entdeckungsreise und dadurch, dass ich meine Erfahrungen zur Verfügung stelle und sie neu mit dem anderen erforsche, ob das hilft, ob das funktioniert, vertiefe ich sie letztlich und dann spielen wir miteinander. Da vermischt sich auch der Lehrer, der Begleiter, der Schüler, diese Strukturen lösen sich dabei auf. Und die Frage, bin ich bereit, dass der, den ich gestern begleitet habe, morgen mein Lehrer ist, weil er von einer anderen Ebene Erfahrung mitbringt? Oder bin ich verhaftet in meinem Lehrersein, in dem der alles weiß? Das ist ja die Schule, wo wir die Erfahrung gemacht haben. Der Lehrer meint alles zu wissen und wir dummen Schüler müssen es jetzt kapieren. Noch. Es ist kein freudiges Lernen. Und für mich ist es eine Erforschungsreise. Und da mag ich Menschen begleiten. Und letztlich geht es darum, ob wir kraftvoll, freudvoll leben und unseren Platz einnehmen. Uns trauen, es einzunehmen. Wir hatten es heute bei einem Vortrag, wo wir fanden ihn toll, witzig und schön, wie er sich selber nicht ernst nimmt, also spielerisch nimmt, sich selber auch verarschen kann, bayerisch gesagt. Und dann merkt man, was eine Scheu bei ihm da, mit seiner Herzenskraft da zu sein. Und danach mit ihm hinzuschauen und zu sagen, ah, stimmt, da gibt es noch eine Scheu bei mir, wirklich mit meiner Herzenskraft Menschen einzuhüllen. Und da wieder zusammen zu versuchen, nicht von richtig falsch, sondern sagen, hey, wir haben das genossen von dir, was ist mit dem Aspekt? Und dann hörst du, ja, aber vielleicht will ich gar nicht. Und dann merke ich, ah, stimmt, da könnte ich ein Stück unverschämter sein. Weil wir haben Scham anerzogen bekommen. Was windet unsere Scham? Und ich merke es bei Frauen, wo ist die Scham, deckelt die Lebensenergie oft. Und wenn ich es erstmal zu mir sage, sei doch unverschämt, hat einen negativen Beigeschmack bei uns. Aber wenn wir es wegnehmen, wir sind ohne Scham da und teilen das, was wir sind. Dann höre ich Frauen wieder sagen, wenn ich das unverschämte Weib bin, Charles, was du sagst, ich soll sein, was ich auch weiß, ich bin, dann laufen zum Beispiel alle Männer weg. Meine Antwort, nur 95%. Und damit hast du eine super Vorauswahl getroffen, weil nur die 5% machen Sinn, mit denen weiterzugehen.
Kannst du nochmal klären, der Unterschied zwischen einem Erfahrungsschatz und einer Geschichtensammlung?
Oh ja. Wobei eine Geschichte, eine echte Geschichte, hat auch einen Erfahrungsschatz, aber es kann auch von jemand anders sein. Aber für mich ein Erfahrungsschatz, ich habe es selber durchlebt, durchlitten, durchfreut, ich bin wirklich durchgegangen in jeder Phase. Und ein richtiger Erfahrungsschatz, wir haben es existenziell erlebt, wir haben es wirklich durchlitten, es hat uns an unsere Grenzen gebracht. Wir haben momentan gedacht, wir überleben das nicht und haben uns von dieser Erfahrung einfangen lassen total und haben uns in der Abhängigkeit erlebt, alles. Und danach haben wir uns wieder befreit davon und festgestellt, es war ein Erlebnis, es war eine Erfahrung und stellt vor allem fest, wir haben es offensichtlich überlebt. Und können es darin entspannen und womöglich die Erfahrung machen, immer wieder und irgendwann ist ein Erfahrungsschatz in uns. Byron Katie sagt sehr schön, sagt, wenn du Stress im Leben hast, dann hast du eine Annahme über das Leben, die falsch ist. Und dann geht sie weiter und sagt, was schickt denn uns das Leben? Und gehen wir mal davon aus, das Universum ist ein wohlwollender Ort und schickt uns nur Sachen, die für uns gut sind. Nicht die wir für gut halten für uns, sondern die für unsere Entwicklung, Entfaltung in unserem Menschsein förderlich und gut sind. Schickt uns nur Übungen, die wir auch erfüllen und bewältigen können. Aber wenn die Übungen gut sind, fordert sie uns zu 100%. Und das ist für mich wieder in Donald Welschers Geschichte geht, der sagt, das Leben beginnt da, wo die Komfortzone endet. Wir wollen auf die Veränderung. Aber wieder die deutsche Sprache sagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das Leben macht uns nass. Und wenn wir Erfahrung machen, wir machen womit die Hosen voll oder wir stehen kurz davor. Also es bringt uns in extreme Situationen. Und die Frage, sind wir bereit, uns darauf einzulassen und uns dem zu stellen? Und ich denke, was sich verändert im Leben. Wir machen aus der Erfahrung des Drama nicht mehr, die Angst ist immer weniger da, weil dieses Wissen da ist, ich kann diese Prüfung erfüllen. Und dann wird spielerisch.
In welcher Form schöpfst du auf deinem Erfahrungsschatz? Also ich meine jetzt, wie begegnest du Menschen? Du bietest also jetzt nicht so normalen Satsang an, sondern du bietest Reisen an. Du machst, glaube ich, auch Coaching und vielleicht kannst du mal irgendwo anfangen und zu erzählen.
Ich habe schon immer geliebt zu erforschen, mich selbst begleiten, andere begleiten, zusammen erforschen. Und das heißt, ich war 20 Jahre als Unternehmensberater unterwegs und ich glaube, es kommt wieder was, wo ich auch mit Unternehmen arbeite, weil da ist was Neues bereit. Und ich habe die letzten 4 Jahre, wo ich wenig bis gar nichts gemacht habe, weil mein Gefühl war, in den Unternehmen braucht es etwas, was reicht ist, bevor sie mit dem, was ich jetzt zu bieten habe, Lust haben umzugehen. Und ich muss hier nicht missionieren, sondern ich biete was an. Wenn Unternehmen sagen, hey, da ist eine Enge, lass uns mal gucken, woher die kommt. Und dann kann man eben schauen und erforschen, wo kommt die wirklich her. Weil da gibt es für mich einen Erfahrungsschatz, der wirklich heißt, am Anfang sind die Leute bis zurück, jeder Misserfolg ist minutiös geplant. Ob der jetzt von unserem Tatbewusstsein oder von unserem tiefen Bewusstsein geplant ist, spielt erstmal keine Rolle, sondern wir haben ein Ergebnis. Uns geht zu entdecken, was für Glaubenssätze zum Beispiel wirken da. Also wenn jemand das Beispiel Überzeugung hat, ich bin nicht liebenswert, dann wird es in seinem Leben wirken. Und einerseits sucht dieses Wesen nach Liebe. Da kommt ein Wesen auf es zu und liebt es. Was wird passieren? Entweder ich habe Angst, dass der andere entdeckt, dass ich nicht liebenswert bin, dann verlasse ich ihn, bevor er es erkannt hat. Das andere kann sein, wenn ich nicht liebenswert bin und der andere liebt mich, dann musst du eine ziemliche Störung haben. Möchtest du mit jemandem zusammen sein, der eine Störung hat? Also machen wir wieder Trennung. Und die Erfahrung schon, wo unsere größte Sehnsucht ist, ist unsere größte Angst. Wo unsere größte Sehnsucht ist, ist unsere größte Angst. Das heißt, wir sehnen uns nach Liebe und wenn die Liebe kommt, kommt auch die Panik. Und aus dem Erkennen raus kann die Begleitung anders funktionieren. Das heißt, ich kann mich neben jemanden stellen, wenn er plötzlich über den Partner, den er vor 2 Monaten kennengelernt hat und der wirklich der göttliche Partner, auf den er schon lange gewartet ist und jetzt plötzlich erlebt ihn als Teufel. Ich werde mit ihm nicht diskutieren. Es kann schon sein, dass ich ihn erstmal konfrontiere und sage, hey, was geht dir das erste Mal? Nee, ich glaube, alle Männer oder alle Frauen sind so. Und dann an seiner Seite sein und zusammen untersuchen, gucken, was ist da wirklich geschehen? Welcher Teil von dir, ach, das, wo dein Herz sich geöffnet hat, wo Freude und Kraft da war, zerstört? Und welche Teile wirken da? Und für mich ist es eine Erforschungsreise, wo ich meinen Erfahrungsschatz dabei habe, aber nicht drüber stelle als das Wissen, sondern als Werkzeug. Und letztlich erforschen wir zusammen. Auch eben, wo du sagst, ich mache einen klassischen Satsang, ich weiß nicht, was wirklich klassischer Satsang ist, auch da gibt es unterschiedlichste Erscheinungsformen. Aber letztlich ist es ein Untersuchen und Entspannen in dem Moment und sehen, wenn wir uns im Moment entspannen, ist kein Problem und das zu erfahren. Und dann von dem Punkt auch erforschen, die Probleme, die wir im Leben kreiert haben, die wir erleben, zu schauen, wie entstehen sie. Und da immer weiser zu werden, sage ich mal, zu erkennen, wie geschieht denn. Und damit immer weiser zu werden im Kreieren, im Schöpfen, im Geschehen lassen. Und schon zu sehen, wo haben wir als menschliche Wesen eine Macht. Und wo ist, wir hatten den Begriff gestern Demut, wo dann diskutiert wurde, ist Demut schlecht oder gut? Na, erstmal zu sehen, Demut ist von der Herkunft Deus drin, Gott. Und Demut heißt, wir verneigen uns vor dem großen Ganzen. Und aus diesem Verneigen nehmen wir unseren Platz ein. Oder auch der Begriff Allmacht ist auch so ein schöner Begriff. Wenn wir nachschauen im Fremdwörterbuch, da steht bei Macht drin, im Duden, weiß die Seite gerade nicht, da drin Macht. Hat sich entwickelt aus dem altgermanischen Wort Mag, aus dem altgermanischen Wort Mag hat sich entwickelt Macht und Mögen. Das heißt, Gott, der Allmächtige, ist deswegen mächtig, weil er alles mag. Und die Erfahrung hat jeder von uns gemacht, wenn er was nicht mag, also was ablehnt, also die Nase von dem Partner, wenn es dir nicht gefällt, irgendwann besteht der Partner nur noch aus dieser großen Nase und des Menschen zusammen, sei es unmöglich. Aber wenn wir diese Ablehnung der großen Nase in Mögen verwandeln, dann ist viel möglich. Auch eine Eigenschaft von uns selbst, wenn wir die nicht mögen, wenn wir die ablehnen und weghaben wollen, sie wird einfach immer größer und überdeckt unser Leben. Bis wir sie als Teil von uns in den Arm nehmen und sagen, ja, in den und den Situationen, du bist nicht der Depp, aber weil ich gesagt habe, du verhältst dich deppert, du verhältst dich blöd. Wenn wir den Teil, wo wir uns blöd verhalten, den vermutlich jeder von uns kennt, in den Arm nehmen, dann können wir plötzlich mit ihm spielen und kommunizieren. Wir können auch gucken, hey, wie können wir uns denn das nächste Mal anders verhalten? Und dann können wir üben, egal ob wir es im neutralen Raum vom Seminar machen, wo wir diesen offenen Übungsraum haben, oder im nächsten Schritt dann draußen in der Welt. Aber wir können auch mit unserem Partner absprechen. Du, wenn ich mich das nächste Mal so verhalte, gib mal einen Stopp. Und dann spielen wir neu, dann gehen wir zurück und probieren diese Szene neu. Und dann wird das Spiel des Lebens plötzlich offensichtlicher gespielt. Und wir versuchen nicht immer uns zu verbessern, sondern wir spielen damit. Und wenn man zwischen dem Lernen weiß, wir lernen am besten spielerisch. Und da merke ich, die Menschen einzuladen, dass im Ja zu dem Haben nicht hier nur, sondern hier, 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 auf allen Ebenen, zu allem, was passiert, im Ja. Und das Bewusstsein entsteht, alles ist gut. Alles, was geschieht, ist erstmal gut. Und uns da hinein entspannen und dann schauen, dass es jetzt gut ist, bedeutet ja nicht, dass es so bleiben muss. Damit ist oft ein Missverständnis da, wirklich alles ist gut und wie mag ich damit weitergehen? Welche Chance, welche Möglichkeit ist da drin beinhaltet?
Wenn alles gut ist, ist ja auch jeder Impuls, was zu ändern, gut. Ne?
Und wenn wir merken, es ist ein zwanghafter Impuls, da was ändern zu müssen. Und dann merke ich die Entdeckungsreise zu schauen, wenn was geschieht, verspannen wir uns oder entspannen wir uns? Isaac Shapiro sagt so schön, es gibt nur Au oder Wow. Also wenn mein System Au sagt und ich aus diesem Au mich gezwungen sehe, jetzt was zu handeln, führt in der Regel nicht zu Glück. Wenn ich mich in das Au hinein entspanne und schaue, was wäre das Wow, dann kann sich was Neues entfalten. Also uns auch trauen zu reisen, letztlich den Indianer sagen, so schön die Zukunft träumen. Und wir können dazu Visionsarbeit sagen oder Visions finden. Und für mich geht es immer mehr, dass wir die Qualitäten wissen, wo wir hinwollen.
Und also nicht sagen, alles ist perfekt, wie es ist, also wie das die meisten spirituellen Menschen sagen.
Da würde ich sagen, es ist ein immenser deutscher Stress, Perfektion. Das heißt, es gibt das richtig. Und man kann das Wort wieder unterschiedlich benutzen, also auch dieses Streben nach Perfektion. Was ist wirklich perfekt? Ja? Und wenn wir uns, wenn ich Menschen frage, was wäre dein perfektes Leben, wenn wir es untersuchen, stellen sie fest, das wäre ja todlangweilig. Und für mich ist auch unser Umgang mit Fehlern, das ist Fehlerkultur. Wir schämen uns für Fehler. Und es sind nur Erfahrungen. Wenn ich zu weit links auf der Straße fahre und sie noch gar nichts passiert, dann denke ich, oh, du bist ein schlechter Autofahrer. Oder wäre schon, ich fahre zu weit links. Ah, woran liegt denn das? Und damit spielen und weiter nach rechts gehen. Wenn natürlich da auch ein Unfall passiert ist, ist schon wieder was anderes. Aber selbst wenn ein Unfall passiert ist, er lässt sich nicht zurückspulen, er ist erst mal passiert. Und ich kann aussteigen und mich mit dem Gegenüber streiten, wer schuld ist. Oder ich kann hingehen und erstmal sagen, du grüßt dich. Unsere Autos haben sich anscheinend berührt. Und dann haben wir auch verschiedene Kulturen, verschiedene Handlungen. Von mir kommt in der Regel. In Deutschland ist klar, wir klären erstmal, wer ist der Schuldige und wer muss zahlen, wer ist der Unschuldige. Ich habe erst gerade mit unserem großen Truck in Tunesien eine Autoleiche touchiert. Es war eine schöne enge Gasse und ich dachte, es könnte gerade gehen, aber ich habe mich 13 Meter verschätzt, sein Rücklicht war kaputt. Für die Jungs da unten ist klar, das Auto ist beschädigt. Und er hat sich erstmal aufgeregt. Und warum hat er sich aufgeregt? Ja, für ihn war klar, wenn ein Auto kaputt ist, ist es halt kaputt, das ist sein Problem. Er war überrascht, dass ich sagte, ja, sorry. Und hier, ich zahle dein Rücklicht. Und er war überrascht, dass es für mich so klar war. Aber das war unser deutscher Normkram. Der Muslim hat eher das Bild, wenn sein Auto nicht da gestanden wäre, hätte ich es gar nicht beschädigen können. Also sind wir beide beteiligt. Und wenn ich dann sage, du, ich übernehme dir 100% Verantwortung für das Rücklicht. Und das Süße war, dass genau nebenan war ein Laden, da gab es das Rücklicht, 20 Euro und gab es eben. Und mein System dachte, naja, so günstig wäre ich bei so einem Unfall in Deutschland nicht davon gekommen. Und er sagte, großartig, hat er noch nie erlebt, dass anfängt man den Zack, Jackson und Rücklicht dann ersetzt. Deswegen, ja. Also, das sind wieder Erfahrungsräume. Ja.
Du hast es jetzt schon erwähnt, du bietest also Seminare an und auch Reisen. Vielleicht kannst du ein bisschen konkret werden, was das ist und was da passiert und für wen das interessant ist.
Ich sehe speziell da, wo Menschen an der Veränderungsschwelle stehen, wenn sie merken, hoppala, da ist ein Teil in meinem Leben, der ist zu kurz gekommen. Und wo ignorieren wir das und machen das Alte weiter? Für mich hat das Leben verschiedene Kapitel. Wir werden geboren und dann ist es ziemlich normal, dass wir in die Hosen scheißen und auch abhängig von unseren Eltern sind. Irgendwann ändert sich die Abhängigkeit. Irgendwann lernen wir Basissachen. Und wo geht das Leben weiter? Und sind wir bereit, ins nächste Kapitel geboren zu werden? Und oft wiederholen wir oft ab 25 Jahren das gleiche Kapitel und merken, es ist tot. Und ich höre oft Leute, die sagen, ja, diesen scheiß Job, ich mag ihn nicht mehr machen, aber ich meine, ich muss ihn machen. Und für mich ist keine Überraschung, dass die Leute dann spätestens nach 10 Jahren einen Burnout bekommen, weil sie sagen, ja, ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Das heißt, sie geben ihrem System einen Auftrag. Und irgendwann streikt dieses System und sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr und hält inne. Was dann passiert, die ganzen Spezialkliniken, Ärzte und so weiter versuchen, das System, das alle wieder zum Funktionieren zu bringen. Für mich gilt es innezuhalten und festzustellen, okay, mein ganzes Wesen mag dieses alte Leben nicht mehr leben. Und dann hinzuschauen, was ist dieser ungelebte Teil, der jetzt gelebt werden mag. Und ich habe es in der Wüste als Beispiel erlebt, dass Leute mit Burnout, die vorher ein Jahr lang durch Kliniken sind, durch beste, teuerste Kliniken. Und ich frage es am dritten Tag in der Wüste, du, was mit deinem Burnout passiert? Habe einen Burnout verloren. Und damit war er bereit, auch tiefer zu sinken, aber was wollte der Burnout mir sagen? Was bin ich jetzt ohne meinen Burnout? Welche Veränderungen in meinem Leben sind jetzt unausweichlich, wenn der Burnout weg ist? Das heißt, der Burnout war wieder sogar für uns ein Hilfsmittel geworden, im Alten zu bleiben. Und mein Anliegen, Menschen dazu begleiten, muss ich merken, hey, da mag was Neues sein, ich weiß nicht wie, ich habe mich Angst davor, oder auch in extremen Krankheitssituationen sein, die aus der Verweigerung zum Leben entstanden sind, und damit in Entdeckungsreisen zu machen, was mag das Neue sein, das Leben mag. Und ja, dazu mache ich sowohl Seminare, mache Einzelbegleitungen, gehe auch in Unternehmen und gehe mit Menschen unter anderem in die Wüste und begleite da drin in der Entdeckungsreise letztlich zu sich. Und ich gehe davon aus, dass alles Wissen in uns da ist, aber wir trauen uns oft noch nicht damit in Verbindung gehen. Und für mich ist nicht, dass wir was verändern müssen. Wir haben es heute gehabt zu dem Thema Herz, wo jemand sagt, ich muss an meiner Herzöffnung arbeiten. Und mein System sagt, da gibt es nichts zu arbeiten. Womöglich geht es nur darum, deinen Widerstand gegen das Herz aufzugeben. Oder wenn jemand sagt, ich mag weniger Stress in meinem Leben haben, dann muss ich, naja, wie wäre es denn mal, ein stressfreies Leben vorzustellen und dann zu entdecken, wozu habe ich mit dem Stress regiert? Wozu dient mir der Stress? Dann in der Regel dient der Stress dazu, um mir nicht zuzuhören, um zu vermeiden, mir zuzuhören und dann die Veränderung zu leben, die daraus resultieren würde. Und darum, alles ist gut, also alles hat seine Bedeutung. Der Stress hat mich womöglich davor geschützt, einen Schritt zu machen, der womöglich auch noch nicht reif war. Aber irgendwann wird der Stress tödlich, sage ich mal, bis zum Herzinfarkt. Und halte ich vorher hin. Und ich merke, wenn Menschen zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten, sie sind dann so aufgewacht danach und spüren plötzlich diesen anderen Teil des Lebens. Aber sobald die Ärzte dafür sorgten, dass dieser Körper wieder funktioniert, dass die Überlebenschance gegeben ist, dass die gut ist, es ist erstaunlich, wie schnell es vergessen wird. Und in der Regel war der zweite Herzinfarkt. Und der dritte meistens ist Finale. Die Fragen, nehmen die Warnzeichen unseres Körpers ernst oder wollen wir es weghaben? Heute tut jemand sein Knie weh, der Arzt sagt sofort, ja, tu voll, das wird nie mehr was, da tun wir ein neues Knie rein. Mein Ansatz ist hinzugucken, was drückt denn das Knie aus? Und oft, wenn die Bewegung im Leben nur leicht verändert, plötzlich geht der Knieschmerz weg.
Deine Begleitung geht also dahin, dass die Menschen besser, glücklicher leben können, dass sie die nächsten Schritte machen. Geht sie auch dahin, weg von den Identifikationen zu kommen, in ein non-duales Bewusstsein? Also,
für mich die Frage, wo verbinden Sie sich an? Du sagst, dass Sie glücklich herleben? Nein, ich würde sagen, dass Sie glücklich leben. Und ich glaube, wenn du im Glück bist, bist du auch in einem non-dualen Bewusstsein. Weil das Unglück oder das Drama oder der Schmerz ist damit verkoppelt. Und wenn wir uns ausrichten und sagen, also ich denke, man kann sich nicht auf Erleuchtung ausrichten. Man kann sich nicht auf, ich will bewusst sein. sondern und ist irgendwo in der Zukunft, sondern die Bewusstheit geschieht in jedem Moment und erweitert sich. Also das Beispiel, wenn Angst auf mich zukommt, kann ich die Angst aufblasen und vor ihr davonlaufen. Oder ich kann ihr ins Auge schauen und gucken, was ist denn wirklich die Angst? Was ist wirklich dieses schwarze Loch, das ich da sehe, uns benennen? Zum Beispiel von Helfmanagement-Methoden zu benennen, was kann schlimmstenfalls passieren? Und plötzlich wird es präzise. Und die Angst dann liert ihr unwägbares, bedrohliches, dämonenhaftes, sondern wird ganz konkret. Wenn ich das und das mache, kann es sein, dass ich pleite gehe. Gut, wenn ich pleite gehe, was kann wirklich passieren? Dann feststellen, ich wohne in Deutschland. In Deutschland, weil ich pleite bin, zu verhungern, ist ziemlich schwierig. In anderen Teilen der Welt könnte es leichter sein. Und da hebt sich eine Trennung auf. Da entsteht eine Verbindung. Und plötzlich auch, wenn ich da hineingehe, frage, was nennt man non-duales Bewusstsein? Oder für mich kommt da auch das Täterspiel wieder rein. Es fängt im Praktischen an. Wenn wir plötzlich reingehen, was kann schlimmstenfalls passieren, dann feststellen, ah, wenn ich diesen Schritt in meinem Leben mache und der misslingt und ich bin pleite. Gut, zum einen kann man in Deutschland zu bestimmten Ämtern gehen und kriegt Geld, um nicht zu verhungern, aber festzustellen, diese Freunde sind dann um mich da. Ah, endlich habe ich Zeit, die alle zu besuchen und jeder von denen wird mich in der Woche aufnehmen und ich verankere mich neu im Leben. Und dann festzustellen, ah, ich bin da gar nicht allein, ich bin nicht getrennt, da ist ein Feld da, in dem ich willkommen bin. Und die Angst begründete nur darin, dass niemand mich mag, niemand mich beherbergen wird, niemand mit mir teilen wird. Dann kann ich so umdrehen und sagen, ah, für welche meiner Freunde bin ich denn bereit dazu? Für welche meiner Freunde bin ich bereit zu sagen, hey, wenn das in deinem Leben schief geht, du bist ein halbes Jahr bei mir willkommen. Und dann würde man sagen, ah, brauchst gar nicht, nicht nötig. Sag, nein, nein, ich wollte dich nur erinnern. Wenn irgendwas in deinem Leben passiert, wenn es dir gut geht und du kommst mich besuchen, freue ich mich. Wenn es dir schlecht geht, und du kommst mich nicht besuchen, wenn ich böse auf dich sein. Weil dann nimmst du meine Freundschaft nicht ernst. Und sagst, ich bin für dich da. Und da passiert plötzlich auf einer anderen Ebene Verbindungen. Es entsteht eine andere Qualität von Leben und die durchbricht immer weiter verschiedene Barrieren, die in unserer Vorstellung da sind. Und wir werden zum Beispiel erkennen, dass dieses Erleben von Getrenntsein, ich nenne es mal so, eine Geisteskrankheit ist. Weil wir sind nicht getrennt. Also du magst in allen Widerstand gehen, du wirst nicht vermeiden können, die Luft, die ich ausgeatmet habe, jetzt einzuatmen. Und das ist schon eine sehr intime Verbindung dann. Und diese Intimität besteht ständig. Oder wenn wir zu Chakren gehen, unser Herzchakra, man sagt, es hat 4,5 Meter Radius, also unsere Herzchakra berühren uns. Also wir können jetzt hier gar nicht voreinander sitzen, ohne uns zu berühren. Aber auch wenn jemand, selbst wenn jemand vor einem Fernseher sitzt, es ist unvermeidlich, berührt zu werden. Egal ob positiv oder negativ, das passiert ständig Verbindung. Und wenn wir uns da rein entspannen, dann bemerken, dass Verbindung immer da ist. Und wir können diese Verbindung immer wieder neu und anders leben. Und trotzdem ist in jedem von uns die Angst vom Alleinsein da. Aber wenn wir uns nicht ins Auge schauen, diese Angst, dann haben wir genau das, dass wir immer mehr einsame Menschen bekommen. Dann kultivieren wir diesen Teil, wo wir denken, wir sind nicht liebenswert, so weit, dass wir uns einschließen in unsere Wohnung und feststellen, wir sind einsam und verlassen. In dem Moment, wo wir erkennen, und ich bringe es als Bild wieder, wo ich sage, ich durfte in meinem Leben lang gehen, um festzustellen, ich bin ein Geschenk. Nicht jeder muss es erkennen, nicht jeder muss es auspacken und nicht jeder muss es lieben. Das ändert an der Qualität des Geschenks, das ich bin nicht. Und ich behaupte, jeder von uns ist ein Geschenk und hat was zu schenken. Und wenn wir uns getrennt und einsam erleben und uns wünschen, in Verbindung zu sein, dann geht es genau darüber zu gehen und festzustellen, was haben wir denn zu schenken, uns rauszugeben. Wenn ein älterer Mensch sich einsam fühlt und er sieht eine gestresste Mutter und er stellt fest, oh, ich habe schon lange keinem Kind meine Geschichte erzählt. Und natürlich kann es sein, er bekommt eine Ablehnung. Aber wenn er direkt fragt, weil momentan das System in Angst geht. Aber er kann auf einem anderen Spielplatz sitzen und plötzlich kommen Kinder zu ihm und er liest ihn aus dem Buch vor oder erzählt ihm was oder. Wo fangen wir an, das zu teilen, was wir wollen? Was wir teilen wollen? Wozu wir da sind, zu teilen? Und das bedeutet nicht, Menschen damit zu bedrängen, sondern anzubieten. Und wenn es von 500 Leuten 50 ablehnen, naja, wenn es von 10 Leuten 9 ablehnen. So what? Der eine, der Lust hat zu empfangen, bereit ist zu empfangen, und dann die zweite, dann breitet sich dieses Geben weiter aus. Und dann sind auch plötzlich Menschen, die sich gegenseitig beglücken. Und zu deinem Bogen zurück, wo du fragst, dass Menschen glücklicher leben. Ich denke, wir werden dadurch glücklich, dass wir zum Glück anderer beitragen. So simpel sehe ich, dass das Leben funktioniert. Aber wenn wir Glück ernten wollen und Glück zu sehen, die werden eine ziemlich dürftige Erde sein. Und es sind einfach nur Bilder, auf die ich bewegen mich. Bin gern bereit, sie zu untersuchen, ganz praktisch.
Und Reisen und die Wüste helfen auch glücklich sein?
Aber zu fragen, ist, wie ist es ökologisch und ökonomisch sinnvoll, in die Wüste zu fahren? Wir haben bei uns auch vor der Tür die Alpen und ich arbeite auch in den Alpen. Ich arbeite gerne in der Natur und ich denke, wir haben weitgehend den tiefen Kontakt zur Natur verloren. Und uns zu erinnern, dass die Mutter Erde uns trägt und auch er trägt und dass wir getragen sind. Für mich wird es in der Wüste so leicht erfahrbar. Und in der Ablenkungslosigkeit der Wüste, wo so wenig da ist und gleichzeitig so viel, merke ich, dieses Erinnern geschieht sehr schnell. Und ein wesentlicher Teil auf dem Weg ist, dass wir unser Vertrauen stärken, unser Vertrauen wieder gewinnen. Und dieses Vertrauen wirklich in uns da ist. Für mich war Wüste auch der Begriff Gottvertrauen hat durch die christliche Erziehung so ein bisschen komischen Beigeschmack gehabt. Für mich wurde es plötzlich in der Wüste was sehr Klares. Dass wenn irgendein Problem auftaucht, gehe ich in Panik und ich denke, ich muss das alles richtig in Ordnung bringen. Oder gehe ich in die Stille, in die Tiefe und lade die Unterstützung ein. Und die eingeladene Unterstützung kann sehr unterschiedlich sein. Da kommt plötzlich ein Auto vorbei, das hilft, da kommt ein Mensch vorbei, der hilft. Kann auch sein, dass ich mich erinnere, ah, das und das Material habe ich dabei oder die und die Fähigkeit ist da. Und wo fallen wir aus dem Kämpfen raus, aus dem Überlebenskampf in einen Zustand von Sein, in dem wir schöpfen, anstatt zu kämpfen. Und da ist die Wüste für mich ein exzellenter Lehrmeister. Und darum teile ich den Raum gerne. Auch sowohl mit Erwachsenen wie auch mit Jugendlichen und Kindern. Ich habe gemerkt, viele Jugendliche haben einfach da was Tieferes im Leben entdeckt. Und die Eltern sind erstmal entsetzt, dass die Kinder kein Interesse an Nintendo oder irgend sowas haben, sondern dass sie einfach diesen Erfahrungsraum Wüste genießen, erforschen, sich freuen dran und keinen Mangel an Facebook, an irgendwas haben, sondern eher, ich sag's jetzt immer, ein höherwertiges Programm haben. Und wir gehen zum Beispiel mit Jugendlichen, übrigens war bis jetzt 9, auch ohne die Eltern in die Wüste. Aber da können nicht Eltern ihre Kinder schicken, sie können es den Kindern anbieten. Und wenn ich mit Jugendlichen und Kindern gehe, die müssen selbst entscheiden. Ich hatte erst gerade ein Bild, das mit Family bei uns im Jonathan war, und mit denen gab es eine kleine Session entstanden zwischen Vater und Sohn, wo es um die Frage ging, darf der Sohn größer werden als der Vater? Und wo der, dann erst entdeckt wurde, oh, da gab es unbewusst ein Nein bei beiden. Und dann sich die Erlaubnis zu geben, dass der Vater dem Sohn wirklich einlädt und wünscht, dass er größer wird, dass er hinauswächst über das, wo der Vater nicht weiter ging in seinem Leben und das Ja hatte. Und dann war am nächsten Tag die Frage, die ganze Familie hatte Interesse, mit in die Wüste zu gehen. Und der Junge sagte dann, ich bin Russe mit in der Wüste. Und die Familie sagte, nee, wir haben doch gerade darüber gesprochen, wir können frühestens nächstes Weihnachten gehen. Ja, ja, habe ich gehört. Ja. Nein, nein, ich bin Russe mit in der Wüste. Ja, wir wissen das machen. Er war 11 Jahre. Ja, ich gehe mit Charles in die Wüste. Ja, aber du kannst doch nicht alleine mit Charles in die Wüste gehen, gell, Charles? Können? Wissen wir nicht, dann müssen wir ihn fragen. Und wenn er bereit ist und sich für ihn stimmig anfühlt, von mir ein klares Ja da. Und dann war er dabei und hat gerade einen neuen Platz in der Familie auch eingenommen. Und dieses erste Mal allein unterwegs zu sein, war an sich für seine Eltern die schwierigere Prüfung als für ihn. Aber es war von vornherein klar, war den Eltern auch sehr weit klar, es ist genauso für ihn eine Prüfung wie für uns. Ja. Und es war schön. Und es war schön zu sehen, dass die Eltern durch ihre Sachen gingen und das Vertrauen hatten, ihren Sohn dem Klaus anzuvertrauen. Und der Wüste anzuvertrauen.
Wie läuft so eine Reise praktisch ab? Also da wird, ich glaube in Tunesien ist das, ne, wird angereist, entweder mit Schiff oder Schiff, und wie läuft es dann im Einzelnen ab?
Wir gehen von Tunesien aus in die Sahara, in den Grand Erg Oriental, was auch eine schöne Naturlandschaft ist, mit schönen Dünen, mit wechselnden Landschaften, auch mit ganz spannenden Kraftplätzen. Und wir fahren in der Regel mit unserem Wüstenschiff, das ist ein großer Truck, der unser Gepäck mit hat, der unser Essen dabei hat, der alle Ausrüstung dabei hat. Der kommt auf dem Schiff runter, wir fahren von uns nach Genua, dann übers Meer und dann sammeln wir die erste Gruppe der Teilnehmer ein. Oft fahren auch Teilnehmer schon mit auf dem Seeweg, die Anreise auf dem Land- und Seeweg. Wenn man 3 Tage mehr Zeit hat, ist natürlich spannend und toll und man kommt schon ganz anders an. Die meisten kommen im Flieger an und dann werden wir am ersten Tag ein halbes Land kennen, ein bisschen die Kultur erforschen und uns da auch sicher und zu Hause fühlen schon und dann gehen wir in die Wüste. Und jede Gruppe entfaltet sich anders, also ich bin unfähig, Programme zu wiederholen, sondern jede Gruppe entfaltet sich auf ihre eigene Art. Es gibt verschiedene Übungen, die im Angebot sind, wieder bei der Schatzkiste. Es gibt einen Haufen Möglichkeiten in der Schatzkiste. Uns ganz unterschiedlich, was wir auspacken, je nachdem, was für die Teilnehmer passt, für die Reise passt. Uns geht es sich darum, als kraftvoller, freier Mensch aus der Wüste zu kommen. Die Beduinen haben ein Zeichen für den freien Menschen. Das sind die Hände nach oben und die Füße unten offen zur Erde. Also wo wir die Verbindung Himmel und Erde leben und dieses Wesen zwischen Himmel und Erde sind, das wir sind. Und das gilt zu erinnern. Und es gab unterschiedliches, es gab von Singen über systemische Aufstellungen, über Boxkissen benutzen, gab es alles Mögliche. Aber kommt immer darauf an, was es braucht. Aber eins zusammen am Lagerfeuer zu sitzen und uns gegenseitig zu lauschen und immer mehr das Wesentliche zu reden, das Vertrauen zu haben, auch für viele zu lernen, am Lager, wieder zu lernen, am Lagerfeuer zu sitzen und eine Viertelstunde Stille auszuhalten und nicht Programm machen zu müssen und dann irgendwann plötzlich zu genießen, diese Stille, und zu merken, was ist dieses Miteinandersein. Aber es kann auch miteinander singen sein. Aber der Einzelne hat auch seine Freiheit, indem man sagt, hey, nee, ich mag meine Stille haben. Es kann so weit sein, dass wir tagsüber gehen und der abends ankommt mit und wir ihm sein Essen aufs Zelt bringen, wenn anderen gar nichts zu tun hat. Kann aber auch sein, dass er sagt, ich komme zum Essen, dann gehe ich. Kann aber auch sein, dass ein intensiver Gruppenabend stattfindet. Und da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern was passt zur Situation. Und dann haben wir in der Regel 3 Tage, wo jeder sich einen Platz sucht in der Wüste. Sagen wir Mindestabstand 300 Meter vom Camp, aber es können auch 3 Kilometer sein. Und manchmal merkt er, der 3 Kilometer ging, um sich seinen Platz einzunehmen. Ich hole es wieder allen Beweis, dass ich am weitesten geht und dann muss ich wieder näher zurückkommen, weil ich muss nichts mehr beweisen. Und 3 Tage wird sich in Stille sein, weil es gibt einen Menschen, mit dem wir unser Leben sehr intensiv verbringen. Das sind wir selber. Und bis jetzt haben sich alle in der Regel ein Stück Schiss davor gehabt von 3 Tagen und danach gesagt, warum war das nicht länger? Ja, weil 3 Tage erstmal eine gute Dosis ist. Und an sich kamen alle wieder und haben mit diesem Wesen, mit dem sie zusammen sind, eine neue Verbindung geschaffen, eine neue Freundschaft eingegangen, haben dieses Wesen, mit dem sie untrennbar verbunden sind, einfach neu lieben gelernt und gehen mit einer neuen Akzeptanz durchs Leben. Und wenn wir das erreichen, ist viel erreicht.
3 Tage heißt, dass sie an dem Platz auch schlafen oder kommen die dann zum Camp zurück zum Schlafen? Oder?
Nee. 3 Tage für sich. Wir empfehlen Fasten, aber wer was zum Essen mitnehmen will, darf gerne. Und die sich am meisten einpacken, essen dann oft am wenigsten. Auch da wieder keine richtig gut, schauen, was stimmt für mich. Könnte mir auch selber sagen, es gibt Phasen, da gehe ich ganz leicht ins Fasten rüber und es gibt andere Phasen, da stimmt es einfach nicht. Und ich muss mich nicht mehr vergewaltigen. Und sie sind 3 Tage für sich. Sie können dort in der Gegend auch unterwegs sein, aber schauen, wo begegne ich auch keinen von der Gruppe. Aber wenn ich jemanden begegne, kann ich auch so Hallo sagen oder gar nichts. Um zu schauen, wo wir mein System rausgehen, ins Babbeln, ins Ablenken. Und der Einzelne Grün beschrieb es so schön bei den Weisheiten der Wüstenväter, wo er sagte, der Mönch in seinem Platz der Stille kann an sich alles tun, aber verzichtet darauf, davon zu laufen. Also wo ist es im Leben, wo wir es jetzt davonlaufen, Und egal, ob wir Fernseher einschalten oder Bier trinken gehen oder, halten wir es dann, wenn das in uns kommt, aus, mit uns zu sein und die Erfahrung zu machen, was da rauskommt, ist toll und wertvoll. Oder leben in einer Welt von Ablenkung. Und ich habe nichts dagegen, mal ein Glas Bier und ein Glas Wein zu trinken. Aber wenn wir nur beschäftigt sind, hier Kino, hier dies, hier Fernseher, und uns immer mehr verlieren, immer weniger begegnen, müssen wir uns nicht wundern, wenn dieses Teil von uns sich irgendwann meldet, dieses Wesen sagt, hey, ich strecke dich durch die Krankheit nieder, dann hast du nur Chance, mir zu begegnen.
Kannst du noch was über den Charakter der Wüste sagen? Irgendwie über die Energie, über das Licht, über den Wind, über die Natur? Irgendwie, wie fühlt es sich an? Kann man das in Worte fassen?
Es gibt ein kurzes Bild von den Beduinen, die sagen, als Gott die Wüste schuf, oder die Göttin, wissen wir nicht so genau, hat er danach geschaut, wo ist ein Platz, wo er gerne auch ist, hier auf Erden. Da hat alles Überflüssige weggelassen und überblieb die Sahara. Und darum ist Gott sehr leicht da zu treffen. Für mich ist ein Raum von zu Hause sein, wo wir sehr schnell aus dem reinfallen in das Dasein, wo es auch eine sehr kraftvolle Natur auch ist. Wir machen durchaus Übungen, zum Beispiel ein schön warmes, in den warmen Sand einzugraben. Du wirst zur Stille und zum Sand. Und ganz spielerisch, da musst du dich nicht zwingen, gar nichts, sondern es ist Freude. Und es ist eine kraftvolle Natur, die uns empfängt und uns sehr schnell wieder Verbindung zu unseren Wurzeln gewinnen lässt. Und ich habe ein Bild von der Eva, die dabei war, die erst Angst hatte, davor, die im Leben viel Angst hatte. Und dann kam sie an unserem Platz der Stille an, in Glicher war das, und sagte, ich habe mich noch nie so sicher gefühlt in meinem Leben. Uns ist nur, dass wir wirklich mit unserer inneren Sicherheit in Kontakt kommen wieder und uns wirklich da hinein entspannen und danach mit dieser Entspanntheit ins Leben gehen. Also wo sind diese Gegenpole, wo leben wir in der Angst- und Gierwelt im Moment und wo geht es darum, wieder Vertrauen und Liebe als Element dazu zu bringen. Und dann wird die Angst und die Gier sich auflösen und nicht dadurch, dass wir Angst und Gier bekämpfen. Und ja, klar, Wüste ist Sand, es gehen im Sand, es getragen sein vom Sand. Kann mal ein schöner, kräftiger Wind sein, da kam immer ein richtiger Moment, um all das Klump wegzublasen. Und für mich, ja, die Wüste ist ein Platz, der unseren alten Ballast, den wir nicht brauchen, aufnimmt. Und wo wir ihn gerne abgeben und in neuen Leichtigkeit und Klarheit entlässt uns wieder. Es gibt niemanden, der unverändert aus der Wüste wiederkehrt. Und ja, ich würde sagen, sie wirkt heilend. Sie trägt dazu bei, dass wir unsere Gesamtheit, unser Heilsein uns wiederfinden, wieder erkennen.
Kannst du noch was über Begegnung der Natur in den Alpen sagen, also was du ja anscheinend auch anbietest?
Ich meine, ich mag einfach generell kraftvolle Natur. Sie bringt uns mit dem, was wir sind, sehr schön und direkt in Verbindung. Ja. Auch der Aspekt Bewegung ist dann einfach wieder da. Es geht egal, Wüste oder Alpen, wir müssen uns nicht überfordern. Wir gehen zum Beispiel in der Wüste und in den Alpen sanft, meditativ. Wir werden auch schon Rollstuhlfahrer in der Wüste dabei und können sie entsprechend dosieren. Ja. Das ist ein Wohlergehen ist und nicht uns über Grenzen zwingen. Ich halte nichts davon, dass wir uns über Grenzen zwingen, sondern wie im Yoga, wir spielen mit den Grenzen und damit erweitert sich's. Und die Alpen auch, also ich merke, dieses Gehen in Langsamkeit, Stille bringt uns selbst mit jedem Schritt näher. Wir entdecken uns immer mehr dabei. Und wenn dann das ablenkende Geplapper, es gibt einen schönen Austausch, den jeder auch kennt, wo wir tief in Verbindung gehen, der wertvoll ist. Aber da geht es ums Jetzt und um uns jetzt, unser Erleben, Fragen, die auftauchen, aber wir plappern nicht, um uns abzulenken. Und in der Natur wird es auch sehr schnell gespiegelt, wenn wir lauschen, ein bisschen, wo geht es ums Plappern, um die Ablenkung und wo geht es um Ankommen im Jetzt und Dasein. Und uns wirklich, so platzt sich es an, man mag den einen oder anderen von Herz zu Herz begegnen. Und einfach dem anderen lauschen, nicht ins Diskutieren gehen, nicht ins Verbessern, nicht ins Verändern, sondern einfach lauschen auf den anderen und von dem, was er mitteilt, beglücken lassen. Von seinem einzigartigen Erleben des Lebens. Und wo ist unser Bewertungsteil da, der ist, man jeder hat es erlebt in Therapiegruppen, wenn einer weint, schützen sich alle auf ihn, um ihn seinen Schmerz zu erleichtern. Meins ist, das übergriffige Druck ist darum, dass er weinen darf, dass er mit Tränen da ist. Genauso wie er mit seinem Lachen da ist, und wir uns ja auch nicht auf ihn stürzen, nur weil er lacht. Und diesen, das ist auch ein Forschung, wo passieren im Alltag Übergriffe, ohne dass wir es merken und deine Aufmerksamkeit hinlenken und neue, ja, Respekt von anderen und eine Achtsamkeit zu lernen. Und eine neue Qualität von Miteinander. Und ich denke, darauf kommt es im Moment auch auf Planeten Erde an, dass wir neue Gemeinschaften, neue Community, neues Miteinander entwickeln und leben. Also von dem, wo die Vereinzelung wir erfahren haben, mit allen Aspekten der Einsamkeit bis zum Burnout letztlich, der Kampf ums Überleben, wo der überall Feind eingeworben ist, zurückkommen zu neuem Vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus lernen und damit eine neue Qualität in die Welt bringen. Und das ist meine Einladung. Darauf habe ich selber Lust, das in mir weiter zu vertiefen und mit Menschen um mich zu vertiefen.
Du bist auch Leiter des Seminarhotels Jonathan, das heißt, du bist auch ein guter Manager, kann man das sagen?
Ja, ich habe die Materie in meinem Leben nie vermieden. Ich bin bis zur 15. gleichzeitig Geschäftsführer mit allen Hoch- und Tiefs. Im Jonathan war ich fast 25 Jahre, auch derjenige, der es alleine auch geleitet hat, mit allen Vor- und Nachteilen davon. Und wir sind jetzt gerade in einem neuen Schritt von Gemeinschaftswerdung auch drin. Für mich die Frage, und es ist eine Erforschung, was sind zukunftsweisende Unternehmen? Weil die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Trennung ist für mich ein überholtes Modell. Auch das, wo ein Unternehmer einem Mitarbeiter einen Lohn garantiert und hofft, dass der seine Leistung erbringt. Und in alternativen Unternehmen dann, wenn man anderen Aspekt hat, möglichst auch nicht kontrolliert, ob er seine Leistung erbringt, ist für mich kein Erfolgsmodell. Wir sind dann nicht zusammen in einem Boot. Und damit ist ständig auch eine Spannung da. Weil der eine hat dafür zu sorgen, dass das Geld da ist, was eigentlich die anderen verdienen müssen. Und nicht nur eigentlich. Der Mitarbeiter muss das verdienen, was er kostet. Und das sind wir wieder bei Bewusstsein und bei Bewusstheit. Und die Leute reden, ja, aber ich will eine Sicherheit haben. Das heißt, ich brauche einen Chef, der mir den Lohn garantiert. Wenn das Unternehmen nicht läuft, dann kann es dir vielleicht 3 Monate länger garantieren, aber diese Sicherheit kann dir niemand geben. Ob ein Unternehmen erfolgreich ist, entscheidet die Qualität des Teams, die Qualität der Leistung, die es bietet, die Geschenke, die es macht und ob es sieht, ob tatsächlich auch ein Markt dafür da ist. Gibt es Kunden, die das haben wollen? Und bei dem genauen Hinschauen wird ein Unternehmen erfolgreich. Und wenn wir zusammen das kriegen, unsere ganzen Fähigkeiten zusammenbringen, ist der Erfolg viel leichter, als wenn einer der Kapitän ist und gleichzeitig die Sklaven treiben muss im Extremfall. Sondern wo ist ein Team von Menschen, die zusammen lernen zu kreieren, zu schöpfen, der Kreator zu sein und deinem liebevollen, direkten Austausch sind, nicht Konflikte vermeiden, sondern frühzeitig erkennen und frühzeitig hinschauen und frühzeitig zusammen Lösungen kreieren. Und dann sind wir bei einer lernenden Gemeinschaft, eine lernende Gemeinschaft, die immer mehr Fähigkeiten sich aneignet und immer mehr in diesem Lernprozess drinnen ist, in diesem Lernvorgang drinnen ist, in dem sich der Einzelne entfaltet, erkennt und entfaltet. Und die Gefahr ist, in so einem Team erstmal, dass eine Vermeidungsstrategie kommt, also der feine Unterschied zwischen heilig und scheinheilig. Ja, ist alles fein, wir schauen über alle Konflikte hinweg. Nee, nee, erkenne, wo gibt es Unklarheiten. Und frühzeitig darauf zugehen und das Licht ins Licht holen, anschauen und miteinander lösen. Und Lösungen können oft ganz anders ausschauen, als wir denken.
Damit sowas funktioniert, muss es ja irgendwie einfach stimmig sein für die Menschen, was sie machen, was sie arbeiten. Wie findest du das raus, wenn du Leute einstellst zum Beispiel, ob es für die stimmig ist? Hast du das einfach so ein Gefühl oder?
In der Vergangenheit gab es den Ich, der Leute einstellte und der auch urteilen musste. Und wo viele dann sagen, es ist ja anmaßend, wenn du urteilst. Wenn du einen Mitarbeiter einstellst, hast du gar keine andere Chance als ein vorläufiges Urteil zu treffen und dann zu schauen, stimmt es, in bestimmten Fällen auch endgültig und zu sagen, nee, du passt nicht zu uns. Aber im nächsten Schritt gibt es kein Ich mehr, der einstellt, sondern gibt es ein Projekt. Da gibt es Menschen, die sich dafür interessieren und die stoßen dazu und machen erstmal mit und erfahren das und erfahren selbst, ob sie in diesem Team sein wollen. Und zu dem Thema Fähigkeiten, ja, ich denke, für ein erfolgreiches Leben gibt es drei Aspekte. Wo habe ich meine Schätze dabei, die ich teile und bin damit ein wertvoller Teil der Gemeinschaft? Wo sind die Aspekte, wo ich lernen mag und mich entwickeln und habe dieses Projekt die Chance, die Möglichkeit, dass ich mich weiter entfalte, entwickle? Und das Dritte ist, das, was ich tue, hat es einen Sinn. Und wenn die drei Aspekte zusammen sind, dann können wir ganz schön zusammen tanzen. Und da kann man zu Goethe zurückgehen, der einfach sagte, woran erkenne ich es? Freude ist Vorbote von Fähigkeit, sagte er. Wenn ich was nicht gerne mache, dann soll ich es erstmal nicht tun. Aber untersuchen, was ist. Ist es ein Widerstand oder entspricht es nicht meinen Fähigkeiten? Aber erstmal auch schon, was sind meine Fähigkeiten? Was ist das, was ich gerne mache, wo spielerisch mit Leichtigkeit Erfolg entsteht und das weiter pflegen und kultivieren, weil da kann ich dann mit Leichtigkeit Erfolg verursachen. Und wenn ich da Erfolg verursache, dann können andere Lernschritte auch hinterherkommen. Aber trotzdem genau schauen, was stimmt zu mir, weil ich kann Zahlen gut lesen, aber als Buchhalter wäre ich ungeeignet, dafür bin ich einfach zu kreativ. Und das ist nicht gut oder schlecht. Weil der andere, der mehr der Perfekte ist, der tut sich damit leichter. Das, wo ich mich anstrengen müsste, macht er spielerisch. Aber für das, wo ich als kreativer Chaot 10 Lesungsideen bereit habe beim Problem, tut er sich schwerer, weil er eher in Strukturen ist. Und wenn wir darüber klar sind, können wir uns großartig ergänzen. Zum Beispiel, ich bin in Texten, halte ich mich für großartig. Aber den Feinschliff der Texte und das exakte Korrekturlesen, da gibt es andere, die können das viel besser als ich. Aber wenn jemand natürlich die Überzeugung hat, dass wenn ein Fehler, dass wenn jemand die Überzeugung hat, wenn ein Text Rechtschreibfehler hat, dann ist der Text Schrott. Dann ist Kooperation schwierig. Und wir haben es im Bild gehabt, wo jemand sagt, du Charles, kannst du mir schnell dann was dazu entwerfen, wenn es um schwierigeren Sachverhalt geht und dann ihm die Idee geben und er arbeitet weiter, dann ist für mich 5 Minuten. Aber habe ich den fertigen Brief oder fertigen Text rauszumachen, ist es womöglich eine halbe Stunde, die ich gar nicht investieren möchte, aber wenn ich ihm die Idee geben darf, wie man damit umgehen kann. Und dreimal gebe ich ihm die Idee und dann kann er seine eigenen Ideen damit weiterentwickeln, weil er sieht, wie geht es, von dem man ein Problem sieht, eine Lösung zu realisieren. Und irgendwann kann es genauso gut wie ich. Und das dann miteinander lernen. Darum gibt es auch da was. Aufgabenunternehmen zwar nicht der beste übernehmen, sondern der zweite oder der drittbeste. Und wenn es wirklich dringend und wichtig ist, dann der erstbeste. Weil sonst haben wir wieder ein System, wo der erstbeste immer besser wird und die anderen immer weiter zurückbleiben. Und wo geht es darum, dass wir zusammen weiter wachsen und dass wir ersetzbar auch sind in einem Unternehmen. Und wie es so ein Zusammenspiel. Dann kommen Menschen wieder mit ihrer Angst in Kontakt, weil wenn andere genauso gut werden, kommt die Angst, dass sie dann nutzlos werden im Unternehmen und rausgeschmissen werden. Egal wie die Struktur ist, ob es Gemeinschaft ist oder ein hierarchisches Unternehmen, wieder eine Chance, Vertrauen aufzubauen und sagen, ja, was ist denn dieser Schatz, den ich wirklich zu teilen habe, sodass dieses Team, diese Gemeinschaft gar nicht ein Interesse hat, auf mich zu verzichten. Womit bin ich wirklich willkommen? Womit bin ich wirklich sicher da drin? Und wir sind nicht über irgendwelche Arbeitsverträge sicher, sondern dadurch, dass wir wirklich unsere Schätze teilen, großzügig teilen. Und dann können wir auch großzügig eine Ernte bekommen. Aber wenn wir schon mal geizig geben, müssen wir uns nicht über die Ernte wundern.
Gibt es noch ein Thema oder eine Aussage, die du gerne machen möchtest?
Ja, vielleicht schon, wenn wir zur Spiritualität, Esoterik gehen. Es geht nicht darum, uns von der Welt zu entfremden und uns über sie zu erheben, sondern wirklich hineingeboren zu sein und kraftvolles Leben zu leben. Und sowohl die negativen wie die positiven scheinbaren Erfahrungen wirklich zu genießen, zu durchleben und daraus zu lernen und uns zu entfalten und andere auch anzustoßen, dieses Leben kraftvoll zu leben. Und mir sagte mal jemand, nee, war eher andersrum. Ich gibt immer noch Menschen, die hoffen, dass ich irgendwann vernünftig werde. Aber ich denke, wenn jemand sagt, jetzt Charles, bist du endlich vernünftig geworden, dann habe ich was Wichtiges verloren in meinem Leben. Ja, ich mag einen Laden zu Unvernunft. Und das kann wieder heißen, bereit zu sein, den Mut zu haben, unserem Herzen zu folgen. Und das ist ja, wenn viele den Verstand verdammen, Der Verstand ist wichtig. Ohne den ganzen Erfahrungsschatz unseres Verstandes können wir keine dreispurige Straße sicher überqueren. Und wenn wir unsere erleuchteten Gelassenheit über die Straße gehen und plötzlich feststellen, das Auto ist zu schnell, es ist schneller als wir dachten, dass wir dann wissen, wir können entweder losrennen oder wir können auch hochspringen. Aber was gibt es für Möglichkeiten, mit dieser problematischen Situation umzugehen? Und dafür ist der Verstand großartig. Aber der Verstand ist nicht geeignet, unsere Zukunft zu erschließen und zu gestalten. Der Verstand lebt in der Vergangenheit. Die Verbindung zu dem, was möglich ist in unserem Sein, die ist übers Herz und übers Herz wieder mit der Seele oder wir können auch sagen, die Verbindung zum Universum. Und die Veränderung der Welt zu der Qualität geschieht über den Herzkontakt und dabei, dass wir unserem Verstand den richtigen und sinnvollen Platz geben. Nach meinem Bild, der Verstand nimmt diesen Platz liebend gerne ein. Der Verstand hat die Führung deswegen übernommen, weil da war niemand. Und wir haben unser Herz, das Vertrauen gebrochen. Und es versucht, der Verstand die Führung zu übernehmen, unser Leben zu retten quasi. Aber es macht ihm richtig Stress. Aber wenn das Herz wieder kommt, der Verstand gibt den Teil lieben gerne dem Herzen ab. Da muss man keinen Verstand loswerden oder abspalten oder sonst was. Genauso wie wir zur Erleuchtung nicht Namen abtrennen müssen. Ja? Wir können als erleuchtete Wesen immer noch zwei Hände benutzen. Wir können als erleuchtete Wesen oder glückliche Wesen, egal wie wir das nennen wollen, unser Verstand benutzen. Ich hoffe, wir benutzen ihn. Aber eben als Werkzeug auch. Und nicht als das Instrument des Glückgestaltes.
Ja, schön. Vielen Dank.